ARD.
Vergiftung durch Pilze. 3 Kinder schweben in Lebensgefahr.
Die Krankenkassenbeiträge steigen. Wie teuer wird's denn?
Und 50 Jahre IKEA in Deutschland, warum der Möbelladen so erfolgreich ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Wir sagen auch wieder wunderbaren guten Morgen. Hier sind Magdalena Bienert und Uli Spinnrad.
Und zwar am Donnerstag, es ist der 17. Oktober. Ach Gott, es ist schon der 17. Oktober. Mm. Die Zeit rast, wa? Bald ist schon Weihnachten,
ja,
zumindest gefühlt. Wobei heute wird es nochmal richtig mild, in Oberbayern sogar bis zu 23 Grad. Meine innere Uhr ist echt ein bisschen verwirrt.
Ja, in Berlin 18. Aber ich bin auch heute ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, es liegt an diesem wahnsinnigen Vollmond. Also falls ihr auch schlechter geschlafen habt als sonst, es ist auch noch Supermond zu sehen. Dieser knallorangene Riesenball, also wirklich ein echtes Spektakel.
Ja, ja. Habe ich gar nicht gesehen auf der Fahrt hierhin. Aber kann man ja heute Abend auch nochmal bewundern wahrscheinlich, ja, ne? Habe ich zumindest eben nochmal gelesen. Das heißt, ich gucke heute Abend mal genauer hin und der nächste Supermond kommt nämlich dann erst im November im nächsten Jahr. Und jetzt ein ganz harter Themenwechsel. Wir müssen nämlich über Pilze reden und wie gefährlich Pilze tatsächlich sein können.
Allerdings, wir sind ja mittendrin in der Hochsaison fürs Sammeln, fürs in die Pilze gehen, wie man auch so schön sagt. Steinpilze, Maronen, Champignons. Was man aber gar nicht sammeln, geschweige denn essen sollte, sind diese super giftigen Knollenblätterpilze. Und das ist leider 3 Kindern passiert und die schweben jetzt in Lebensgefahr. Diagnose: akutes Leberversagen.
Ja, die liegen in der Uniklinik in Essen und die sagt, es handelt sich um 2 unabhängige Fälle. Die Kinder sind zwischen 5 und 15 Jahre alt und auch der Vater eines der Kinder wird mit einer Vergiftung behandelt. Sie wurden in die Uniklinik nach Essen gebracht, weil sie jetzt dringend eine Spenderleber brauchen und dafür sind die Ärzte in Essen an der Uniklinik die Spezialisten in Deutschland.
Ja, und der aktuelle Fall zeigt, wer Pilze sammelt, sollte sich wirklich vorher gut informieren. Anfänger sollten nicht ohne erfahrene Begleitung losziehen. Es gibt zum Beispiel Pilzlehrwanderungen mit Experten. Einer davon ist zum Beispiel Sebastian Lauer. Er ist Pilzcoach aus Hamburg, organisiert Pilzexkursionen für Schülerinnen und Schüler und er gibt auch Kurse an Volkshochschulen.
Wenn man in die Pilze geht, sollte man immer einen Leitsatz mit sich führen. Ich esse keine Pilze, die ich nicht kenne. Und wenn ich mich dann in die Pilze dann wage, dann wirklich mit einem Buch und eventuell mit einem Pilzkundigen aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, der schon ein bisschen Erfahrung hat.
Ja, weil eher unerfahrene Pilzsammler, so einer wäre ich auch, benutzen ja wahrscheinlich gerne auch mal so eine kostenlose App zur Pilzbestimmung. Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie rät aber ganz dringend davon ab, sich nur auf so eine App zu verlassen. Das meint auch der Pilzcoach Sebastian Lauer, weil auch der Pilzstandort, der kann entscheidend sein, um einen Pilz bestimmen zu können.
Zu der Bestimmung eines Pilzes gehört natürlich auch das Habitat, in dem er sich befindet. Das heißt, Pilze wachsen nicht einfach willkürlich aus dem Boden. Sie gehen eine sogenannte Symbiose mit einem gewissen Baum ein. Und dieses Kriterium kann so eine App via Foto ja nicht mit in die Suche aufnehmen.
Und anders als Experten kann die App nämlich oft wichtige Merkmale wie den Geruch oder auch Veränderungen am Stiel nicht erkennen, was eben besonders bei giftigen Pilzen gefährlich sein kann. Also im Zweifel bitte den Pilz einfach stehen lassen. Ansonsten merkt man aber auch recht schnell, ob dieser gegessene Pilz giftig war. Es geht los mit Klassikern wie Erbrechen und Durchfall.
Aber beim supergiftigen grünen Knollenblätterpilz sind die Symptome ein bisschen heimtückischer. Nach dem Essen beginnen die Symptome erst nach 4, manchmal sogar erst nach 10 Stunden. In der ersten Phase bekommt man zum Beispiel heftige Magenschmerzen und auch wieder Durchfall und Erbrechen. Diese Phase hält dann 2 bis 3 Tage an. Mhm. Aber, und das ist das Tückische, danach fühlt man sich besser und ist 2 Tage symptomlos. Problem ist, in dieser Zeit wirkt sich das Gift dann auf die Leber aus und zerstört die Leber. Das zeigt sich dann an einer Gelbsucht, die man zum Beispiel in den Augen erkennen kann. Die werden dann so gelb. Und je nach Menge des verzehrten Pilzes kann es dann bis zu 10 Tage dauern, bis der Mensch an der Vergiftung verstirbt.
Boah, gruselig. Ja. Aber auch durch verdorbene Speisepilze kann man sich den Magen verderben und eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Das kann passieren, wenn die Pilze zu lange oder falsch aufbewahrt wurden. Also idealerweise sollten Pilze in einem luftdurchlässigen Spankörbchen aufbewahrt werden. Auf keinen Fall in Plastiktüten. Darunter fällt übrigens auch der Mülleimer. Das ist ein Memo an mich, weil die Erfahrung musste ich mal machen. Der lebte dann irgendwann, nachdem ich da Pilzreste reingeschmissen hatte.
Und generell ist ganz wichtig, wer glaubt, sich durch den Verzehr von Pilzen vergiftet zu haben, sollte sich ganz schnell ärztliche Hilfe suchen, also am besten den Notruf wählen oder eine der Gift-Notrufzentralen anrufen. am besten dann auch die Reste vom gegessenen Pilz einpacken und den Experten vorzeigen.
Genau, die Liste mit den Gift-Notrufzentralen findet ihr aber auch jetzt in unserer Folgenbeschreibung. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo alles teurer wird. Also selten gehen irgendwo mal die Preise wieder runter, außer vielleicht beim Benzin ab und zu. Und ab nächstem Jahr kommt noch was Unangenehmes dazu, an dem kaum jemand vorbeikommt. Gesetzlich Krankenversicherte werden nämlich spürbar mehr Beiträge zahlen müssen.
Ja, weil die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland im kommenden Jahr deutlich steigen werden, wegen der angespannten Finanzlage der Kassen. Da geht es um durchschnittlich 0,8 Prozentpunkte auf 2,5%. Das heißt, durch diese Anpassung steigt der zusätzliche Beitrag auf 2,5% des Bruttoeinkommens. Die Hälfte davon übernimmt ja der Arbeitnehmer.
Prozentpunkte, wir gucken uns das mal konkret an, auf dem Gehaltszettel. Also rechnerisch würde eine Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte bei einem Einkommen von 3.000 Euro brutto im Monat 12 Euro weniger netto bedeuten.
Diese Unterschiede beim Zusatzbeitrag sind je nach Kasse auch echt hoch, weil den individuellen Zusatzbeitrag, den können die Kassen selbst bestimmen. Da kann man vielleicht also auch nochmal gucken, ob man die Kasse wechseln möchte. Jetzt im November und Dezember entscheiden die Krankenkassen, mit welchem Beitragssatz sie ins nächste Jahr gehen. Genaue Angaben zur tatsächlichen Höhe der Kosten für den Einzelnen lassen sich aber deshalb auch noch nicht so genau machen.
Nee, und dass die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung teurer werden, das hat unter anderem ein Fachkreis des Bundesgesundheitsministeriums und des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen errechnet. Und die Experten gehen da von einer Finanzlücke von knapp 14 Milliarden Euro aus. Und ja, diese Summe muss eben durch höhere Zusatzbeiträge der Krankenkassen wieder reingeholt werden.
Die Krankenkassen berichten auch schon seit Monaten, dass in allen wichtigen Bereichen ihre Ausgaben steigen. Besonders schnell in den Bereichen Krankenhaus und Arzneimittel, vielleicht auch noch gut zu wissen, erhöht eine Kasse den Zusatzbeitragssatz, haben wir ein Sonderkündigungsrecht. Da muss man also vergleichen und kann dann tatsächlich aus dem Vertrag raus.
Zu beachten wäre, dass bei einem Kassenwechsel bestimmte Anträge, zum Beispiel auf Hilfsmittel, gegebenenfalls wieder neu gestellt werden müssen. Ansonsten ist so ein Kassenwechsel aber recht problemlos, weil die neu gewählte Krankenkasse informiert die bisherige und ihr müsst dann nur noch eurem Arbeitgeber Bescheid sagen. Dieser Wechsel muss bei der neuen Krankenkasse dann bis Ende Dezember beantragt werden, damit ihr ab Januar unter Umständen etwas günstiger versichert seid.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bundesregierung will die Mietpreisbremse verlängern nach einem Entwurf von Justizminister Buschmann bis Ende 2028. Aktuell läuft sie noch bis einschließlich nächstes Jahr. Durch die Regelung darf die Miete bei Abschluss eines neuen Mietvertrags nicht mehr als 10% über dem ortsüblichen Durchschnitt liegen.
In Italien ist es für einige Menschen jetzt noch schwerer, ein Kind zu bekommen. Das Parlament hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das Leihmütter aus dem Ausland verbietet. Bei einer Leihmutterschaft trägt eine Frau ein Kind für andere Menschen aus und überlässt ihnen dieses nach der Geburt. Und die italienische Regierung sagt, dass durch das neue Gesetz die traditionelle Familie geschützt werden soll. Laut Kritikern nimmt das aber homosexuellen oder unfruchtbaren Paaren die Möglichkeit auf eigene Kinder. In Italien selbst und auch in Deutschland sind Leihmutterschaften schon länger illegal.
Der US-Präsident Joe Biden kommt heute Abend nach Berlin für einen Staatsbesuch. Es ist der erste während seiner Amtszeit. Offiziell beginnt er, also der Staatsbesuch, am Freitag um 10 Uhr. Biden trifft sich dann mit Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier. Er wollte eigentlich schon vergangene Woche nach Deutschland kommen, hatte den Besuch aber wegen Hurricane Milton verschoben.
Und in Prerow in Mecklenburg-Vorpommern gab es gestern Abend eine große Lichtshow. Da ist nämlich die längste Seebrücke Europas eröffnet worden. Sie ist 720 Meter lang. An ihrem Ende befindet sich ein Hafen, den Schiffe als Etappenstopp anfahren können. Und auch Touristen dürfen diese Brücke benutzen.
Wir hatten ja früher Gelsenkirchener Barock und alles verschnörkelt.
Also die Möbel waren braun. Arche rustikal war das Maß der Dinge und Ikea war frisch, da waren Muster, Blumen, Streifen, das war so wie Urlaub fürs Auge.
Urlaub fürs Auge, wow. Ja, 50 Jahre lang gibt es Ikea jetzt schon in Deutschland und deshalb sprechen wir jetzt auch darüber. Und wir haben ja gerade schon gehört, der schwedische Möbelriese hat den Möbelmarkt auf jeden Fall revolutioniert damals.
Genau, mit ganz neuen Ideen, sowohl was die Einrichtung angeht, als auch das ganze Einkaufserlebnis. Also, dass der Kunde die Möbel auch selber nach Hause transportiert, auch noch aufbaut, das war damals komplett neu. Hat aber natürlich die Kosten gesenkt und die Möbel auch erschwinglich für eine größere Gruppe von Kunden gemacht.
Ja, IKEA hat aber auch von Anfang an das lockere schwedische Lebensgefühl mitverkauft. Hier geht's euch gut. Mit uns und auch unseren Produkten könnt ihr euch wohlfühlen. Also quasi so ein bisschen Bullabü für zu Hause für jedermann.
Ja, Bullabü und Köttbulla. Also was IKEA nämlich auch früh erkannt hat.
Köttbulla heißt es übrigens.
Wirklich?
Ja, das weiß ich. Es heißt Köttbulla.
Ich sag immer Köttbulla.
Kannst du auch.
Und was IKEA auch in diesem Sinne schon früh erkannt hat, die Leute bekommen Hunger beim Möbelkauf und gehen dann irgendwo essen. Und deshalb hat IKEA Restaurants in ihre Möbelhäuser integriert, damit das Shopping-Erlebnis wirklich komplett ist. Deshalb auch noch ein Bällebad als Bespaßung für die Kinder.
Apropos Restaurant, ich gehe da manchmal auch frühstücken.
Ach.
Also quasi nach dem Frühdienst trifft man dann da entweder vor allen Dingen Eltern oder eben Rentner, die erst lecker essen und dann auch noch hinterher ein bisschen einkaufen.
Ich treffe mich da mit zwei, drei Muttis oder mit wem auch immer zum Kaffee trinken. Kind ist beschäftigt, das ist wirklich schön. Anlaufstelle Hotdog, ne, das war so, als ich kleiner war, immer so ein Ziel.
Meine IKEA-Sachen aus meiner Kindheit noch mit jetzt aufgebaut in meiner Wohnung. Und das ist nicht mega schrecklich hochwertig, aber wenn man das gut behandelt, hält das ganz gut.
Die IKEA ist ja sehr familiär.
Da fühlt man sich ja gleich wie zu Hause, ne? Kann man so sagen.
Ja, IKEA, Hotdog. Immer hinten dran noch einen reinstopfen. Geht immer.
Geht
und
immer.
Klar, es stimmt auch, man geht nie ohne alles nach Hause. Also mindestens ein paar Teelichter oder Servietten oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten, die landen dann doch immer im Wagen.
Ja. Also die Marktplatzhalle ist mein Endgegner, sage ich mal. Und es scheint zu funktionieren, diese Taktik. IKEA macht weltweit 48 Milliarden Euro Umsatz. Und daran haben wir Deutschen übrigens den allergrößten Anteil. Hier ist wirklich der erfolgreichste Markt, gemessen am Umsatz, noch vor den USA.
Aber wer so erfolgreich ist, der kriegt natürlich auch Kritik ab. Die Holzbeschaffung für die vielen Möbel ist zum Beispiel immer wieder Thema, weil erstens natürlich wahnsinnig viel Holz gebraucht wird und dafür Wälder gerodet werden müssen und weil zweitens manchmal auch nicht so ganz klar scheint, wo das Holz eigentlich herkommt. Zuletzt ging es um den Vorwurf, dass Zulieferer für IKEA Naturschutzgebiete in Rumänien abholzen sollen.
Und zum Thema Nachhaltigkeit gibt es dann auch den Vorwurf, dass IKEA-Möbel eben nicht besonders langlebig seien. Und durch den niedrigen Preis kauft man ja auch dann eher mal was Neues. Das führt natürlich wieder zu mehr Konsum, zu mehr Müll. Das Unternehmen sagt immer wieder, dass sie sich für die Umwelt engagieren. Den Hotdog gibt es ja jetzt auch in vegan und Veggie. Die Fahrzeuge, die sie benutzen, sind Elektro. Und in einigen Ländern gibt es auch einen Online-Marktplatz für gebrauchte IKEA-Möbel.
Und den guten alten IKEA-Katalog, den gibt es ja auch schon länger nicht mehr in gedruckter Form. Aber macht auch nichts. Einrichtungsideen kriege ich zum Beispiel jeden Tag in meine Instagram-Timeline gespült. Das ist echt voll der Trend. Also wie kann ich IKEA-Produkte umbauen, ummodeln, ergänzen, dass daraus irgendwie neue Möbel werden. Also zum Beispiel habe ich gerade erst gesehen, aus einem stinknormalen Billigregal einen Einbauschrank machen oder aus zwei Plastikmülleimern einen Springbrunnen für die Terrasse. Mhm. Das Internet ist echt da voll von Ideen. Kennst du wahrscheinlich
das,
auch,
das
ne?
Stimmt. Ja, ja, absolut auch. Während Corona habe ich mich da auch ein bisschen inspirieren lassen, irgendwas zusammenzubasteln. Da war ja Zeit für sowas. Mal gucken, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Also der Möbelbranche geht es nämlich überhaupt nicht so gut tatsächlich. Das liegt daran, dass die Menschen inzwischen ihr Geld lieber in Urlaube stecken als in Möbel. Und auch IKEA erwartet tatsächlich einen geringeren Umsatz.
Naja gut, bei 48 Milliarden Euro weltweit wird es IKEA wohl überleben. Ich habe jetzt übrigens auch gelernt, wo die ganzen Namen für die Möbel herkommen, also die schwedischen Namen. Mhm. Wohnzimmermöbel bekommen in der Regel Ortsnamen. Die fürs Badezimmer sind nach Flüssen und Seen benannt. Gardinenstoffe kriegen weibliche Namen und Einrichtungsstücke, also zum Beispiel Regalsysteme, bekommen männliche Namen.
Wusste ich auch nicht. Aber was ich mir mal gemerkt habe, ist, dass ein Kinderbett, das hieß Gutfick. Naja, ist nach einem Dorf in Schweden benannt. Manchmal haut halt auch IKEA daneben, ne?
Ja, das stimmt. Deshalb schneller Themenwechsel. Wir haben nämlich noch eine gute Nachricht. Die Maus ist wieder da, also die Mausfigur aus der Sendung mit der Maus, die hier in Köln vor dem WDR-Hauptgebäude steht, also normalerweise steht.
Genau, die ist ja gestern entführt worden, das haben wir euch auch erzählt. Und jetzt ist sie wieder aufgetaucht in Mainz von Aktivisten der Gruppe Campact. Die wollen mit der Aktion gegen Reformpläne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks protestieren. Also, dass es da Kürzungen geben soll.
Ja,
genau.
Diese Reformpläne sehen ja vor, dass mehrere Radiosender und auch Fernsehspartensender eingestellt werden. Aber die Maus soll angeblich morgen, also Freitag, wieder zurückgebracht werden hier nach Köln. Das sagt zumindest die Polizei, die wohl diese Information hat. Und wenn das so ist, dürfte das wohl auch keine strafrechtlichen Konsequenzen für die Aktivisten haben.
Pünktlich zum Wochenende, die Maus zu Haus. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin habt mal einen schönen, milden Donnerstag.
Tschüss, bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.